Deutschlandfunk Nova. Update.
Mit Thilo Jahn.
Die Polizei kann sich nicht um alles kümmern, sagt heute Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier.
Die Verteidigung der freiheitlichen Demokratie obliegt nicht allein der Polizei. Sie ist Aufgabe und Pflicht der gesamten Gesellschaft und eines jeden Einzelnen.
Jeder ist selbst verantwortlich, sich klar abzugrenzen von Rechtsextremisten. Wer mitklatscht oder zuschaut, duldet deren Verhalten. Das sagt Steinmeier heute nochmal als Reaktion auf den rechtsextremen Aufmarsch vor dem Reichstag am Wochenende, der heute bei uns nochmal Thema ist. Wie abgrenzen? Indem wir die Symbole und Flaggen kennen, wissen, was da genau geschwenkt wird. Reichsflagge, schwarz, weiß, rot, klar, haben wir schon mal gesehen. Aber welche Gruppierungen stecken eigentlich dahinter? Das analysieren wir. Es ist auch klar heute an diesem Montag, es muss mehr getan werden gegen Rechtsextremismus und gegen Rassismus in Deutschland.
Wir haben fast 100 Maßnahmen entwickelt, die wir in einer Agenda zusammengestellt haben mit klaren Zielen, mit Indikatoren, wann ist es erreicht, woran kann man merken, dass es besser wird. Und ich glaube, wir haben da was richtig Gutes vorgelegt, mit dem auch die Bundesregierung arbeiten kann.
Das sagt Fahad Dilmargani, Politik- und Sozialwissenschaftler vom Verein Deutsch Plus. Was er sich zusammen mit Migrantenorganisationen überlegt hat und der Bundesregierung vorgelegt hat, auch das schauen wir uns heute genauer an. Und warum wird jemand, der eine winzige religiöse Gruppe, die heute kaum noch auftaucht, mit so viel Häme und Spott übersät im Netz. Ihr habt die Diskussion mitbekommen, der Bildreporter, der die Hare Krishna-Bewegung nicht kannte vom Wochenende. Was sagt diese Social-Media-Reaktion über die User aus? Auch das ist heute Thema in diesem Update-Podcast. Schön, dass ihr mit dabei seid.
Deutschlandfunk Nova.
Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, der hat sich heute im Schloss Bellevue bei den Polizisten bedankt, die sich am Samstag den Reichsbürgern und Rechtsextremen auf der Treppe des Reichstagsgebäudes entgegengestellt haben. Er betonte auch, dass das nicht wieder passieren dürfe.
Reichsflaggen, sogar Reichskriegsflaggen, darunter auf den Stufen des frei gewählten deutschen Parlaments, dem Herz unserer Demokratie, das ist nicht nur verabscheuungswürdig, sondern angesichts der Geschichte dieses Ortes geradezu unerträglich.
Reichsflaggen, Reichskriegsflaggen. Wer sind die Leute, die diese Flaggen schwenken? Und kann man die klar zuordnen? Sprechen wir drüber mit dem Kulturwissenschaftler Jan Batzer vom Zentrum für Rechtsextremismusforschung, Demokratiebildung und gesellschaftliche Integration der Uni Jena. Schönen guten Abend.
Ja, guten Abend.
Schwarz, weiß, rot, das ist ja die Flagge des Deutschen Kaiserreichs, beziehungsweise die Reichsflagge, die ist nicht verboten, oder?
Nein, also die ist als Symbol nicht verboten und darf auch auf Demonstrationen gezeigt werden, ohne dass die Polizei das unterbinden kann.
Dann gibt es noch die Reichskriegsflagge, da ist der preußische Adler in der Mitte drauf, die ist aber indiziert.
Genau, das ist aber eher auch rechtlich gesehen eine Grauzone. Also sie ist indiziert, ist aber nicht offiziell verboten. Das heißt, da kann die Polizei einschreiten oder auch das Zeigen dieser Flagge unterbinden. Aber eben auch der Ermessensspielraum ist da nicht ganz geklärt.
Was wollen die Leute ausdrücken, die diese Flaggen schwenken? Wollen die wirklich das Kaiserreich zurück?
Ich glaube, das kann man bei den Leuten, die jetzt am Wochenende auf der Demonstration in Berlin waren, nicht hundertprozentig klar zuordnen, weil es sich da eben um eine sehr heterogene Menge handelte. Und die Personen, die da diese Flaggen verwendet haben, sind einerseits dem Reichsbürgerspektrum zuzuordnen, also wo man sagen kann, die haben ein politisches Ideal, was sich schon sehr stark auf das Kaiserreich bezieht und eben wo teilweise auch Leute dabei sind, die gern das Kaiserreich zurück hätten. Aber es sind eben auch andere rechte Gruppierungen vertreten gewesen, die eben diese Symbole auch verwenden, die eben dann auch aus dem neonazistischen Umfeld kommen, aus dem rechtspopulistischen beziehungsweise rechtskonservativen Umfeld. Und da kann man jetzt nicht genau sagen, okay, wünschen die sich jetzt ein Kaiserreich zurück oder haben die da andere politische Ziele, die da verfolgt werden?
Und warum genau diese Flaggen aus der Kaiserreichzeit?
Ja, diese Flagge ist eigentlich schon seit der Niederlage im Ersten Weltkrieg des Deutschen Kaiserreiches, ist diese Flagge von rechten bis rechtskonservativen politischen Kräften verwendet worden. Also wir haben auch in der Weimarer Republik, findet sich diese Flagge schon als Protest gegen die Republik, als Protest gegen die Demokratie. Und so wurde sie zum Beispiel auch beim Kapp-Putsch von 1920 auch verwendet, also von den damaligen rechten Gruppierungen, die da eben gegen die erste Demokratie in Deutschland ankämpfen wollten. Und so ist es bis heute ein Symbol, was eben sich gegen die Bundesrepublik Deutschland richten soll und das eben sich in dieser, ich sag mal, rechten Gemengelage immer wieder findet. Mhm. Also einerseits von Reichsbürgern, die natürlich auch einen inhaltlich starken Bezug zu diesem Symbol haben, aber auch von Neonazis, die diese Flagge zum Beispiel eigentlich als Ersatzsymbol zu der Hakenkreuzfahne und Ähnlichem verwenden, weil die ist ja wirklich eindeutig verboten und darf öffentlich nicht gezeigt werden.
Jetzt haben wir wenigstens eine kleine Handreiche von Ihnen bekommen, Herr Batzer, wie diese Flaggen einzuordnen sind. Ganz lieben Dank dafür und schönen Montag Ihnen.
Ja, Ihnen auch.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Hare Krishna ist ein hinduistisches Mantra. Hare Krishna ist seit dem Wochenende ein Hashtag. Und während die Hare Krishna-Bewegung vor allen Dingen in den 70ern und 80ern ihren Höhepunkt hatte, trendet der Hashtag Hare Krishna besonders seit gestern. Was die Wissenslücke eines Bild-Reporters über die Mechanismen von Häme im Netz und unseren verräterischen Bildungsstolz verrät, Deutschlandfunk Nova-Reporter Stefan Beuting sagt's uns.
Samstagabend. Bild schaltet live zur Hygienedemo nach Berlin.
Peter, wie ist es bei dir? Wird eigentlich noch demonstriert oder wird jetzt eigentlich eher gefeiert?
Die Antwort?
Wir tanzen, die Menschen singen Hare Krishna, Hare Krishna. Das sind Hare Krishna Jünger. Ich persönlich kenne ihn nicht. Meine Kollegen haben mir aber gerade von ihm berichtet. Er soll eine berühmte Persönlichkeit sein, wohl nicht mehr aus meiner Zeit. Aber ja, das Singen hier, Hare Krishna, Hare Krishna.
Und Sonntag war dann Hare Krishna unter den Top 5 der Trending Topics. Spaß und Häme, Marsch.
Wenigstens mal wieder das Zwerchfell bewegt. Hashtag Hare Krishna Forever. Reporter fragt sich, wer dieser Hare Krishna ist. Hare, bitte melde dich.
Dieses Video ist sehr kurios. Es ist ein Lapsus eines jungen Reporters, der dann sofort tausendfach geteilt und geliked wurde.
Ingrid Brodnich ist Digital- und Netzexpertin, Autorin und Speakerin. Sie kann erklären, warum genau das im Netz so gut funktioniert.
Dass dann so viel Gelächter, vielleicht auch Häme dazu kam, liegt natürlich auch daran, dass es einem Reporter der Bild-Zeitung passiert ist. Das Boulevardblatt ist ja selbst auch nicht gerade zurückhaltend in seiner Tonalität.
Der Faktor Bild, check. Aber auch die Tatsache, dass sich Hare Krishna sehr gut verhashtaggen lässt. Übrigens genauso gut wie Agathe Bauer oder Last Christmas. Geschenkt. Zusätzlich hier spielt noch ein weiterer Faktor rein.
Journalismus. War das mal ein Abschluss mit Studium?
Es sind Kommentare, die so nur mit gerümpfter Nase geschrieben werden können. Bildungsphilosophin Rita Molzberger.
Das ist sehr hämisch, ne? Und wir amüsieren uns darüber, dass jemand anderem der Kontext fehlt, den wir haben. Also letztlich ist das Besitzerstolz.
Na simpel, so weit zurück in die Geschichte reicht weder sein Verstand noch seine Augen.
Verfasser solcher Kommentare werden die Nase zusätzlich zum Rümpfen auch noch heben, weil sie Kontext kennen, den andere nicht kennen, der aber ihrer Meinung nach gekannt werden muss. Und dann anderen, die diesen Kontext nicht kennen, Kompetenz und Würde absprechen. Aber mal ehrlich, ist Hare Krishna im Jahr 2020 ein Kontextmuss?
Genau, das ist die neuralgische Frage. Und man kann dafür argumentieren, natürlich kann er das. Das ist für seinen Job nicht wichtig. Und es ist auch immer unwichtiger geworden mit den vergangenen Jahrzehnten. Da haben ja manche auch als Kommentar geschrieben, wie schön, dass die Sekte inzwischen so unbekannt ist. Also bräuchte er das nicht. Und andere werden sagen, na also bitte, das gehört aber schon noch zum Kanon des allgemeinbildenden Wissens, dass man davon zumindest mal gehört hat.
Es ist die Frage nach der Relevanz von Kontextwissen und Bildung. Wie breit, wie tief, was ist nötig, möglich oder unverzichtbar? Das sind Aushandlungsprozesse und die sind dynamisch und je nach Standpunkt und Perspektive ganz unterschiedlich.
Ja, genau. Also damit mache ich natürlich eine Aussage darüber, wie ich Welt sehe und wie ich mich selbst sehe. Und das ist vielen, glaube ich, nicht bewusst.
Mensch unter 20 wird wahrscheinlich Hare Krishna seltener in Kontext setzen können als Mensch über 40. Wenn jetzt Mensch über 40 den Kontextmangel des anderen nutzt, um ihn oder sie abzuwerten, dann sagt das ganz wenig über die Beschränktheit des Reporters, aber viel über die Weltsicht des Kommentierenden.
Das hat jetzt aber im Zuge der Digitalisierung nochmal eine andere Schärfe gewonnen. Das trägt tatsächlich dazu bei, dass wir uns selbst in den Mittelpunkt stellen. Denn sowohl meine Wissenssuche als auch meine Kommunikationsangebote, mein Arbeiten, alles geht von mir aus. Und insofern hat das Internet, ne, Gia Tolentino nennt es The I in Internet, das Ich im Internet, dazu geführt, dass wir sehr absolut setzen, was wir denken, was wir meinen, was wir wissen.
Mal ehrlich, was ist schlimmer? Eine hinduistische Glaubensbewegung nicht kennen oder dem Glauben anhängen, das eigene Wissen sei Maßstab aller Dinge?
Letztlich bin ich gebildet, wenn ich weiß, was ich weiß und was ich nicht weiß und auch wie ich Wissen erlange. Also mir mal bewusst zu machen, wann mir etwas begegnet ist, warum ich Hare Krishna kenne und andere nicht, dann werde ich schon etwas zurückhaltender in der Häme.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Es muss mehr getan werden gegen Rassismus und Rechtsextremismus in Deutschland. Und deshalb trifft sich der Kabinettsausschuss gegen Rechtsextremismus und Rassismus diese Woche Mittwoch. Das erste Mal kommt er da zusammen. Der Ausschuss hatte sich nach den rechtsextremistisch motivierten Morden in Hanau gegründet. Und es gibt da jemanden, der Großen Koalition da ordentlich auf die Finger schaut. Fahad Dilmargani, er ist Politik- und Sozialwissenschaftler, Vorsitzender des Vereins Deutsch Plus. Das ist ein Verein, der sich für ein plurales Deutschland einsetzt. Und er ist mit dabei in einem Expertengremium von Migrantenorganisationen, die der GroKo heute eine Agenda vorgelegt haben, nämlich Antirassismus Agenda 2025. Schönen guten Abend, Herr Dilmargani.
Einen schönen guten Abend, Herr Jahn.
Bevor es losgeht, haben Sie ja schon mal vorgearbeitet mit dieser Agenda. Haben Sie Angst, dass da zu wenig rumkommt am Mittwoch?
Ja, auf jeden Fall haben wir, sag ich mal, so Anzeichen zu denken, dass zu wenig rumkommen könnte. Man muss zu der Geschichte noch dazu erzählen, der Ausschuss wurde ja erst mit auf unseren Druck überhaupt eingesetzt. Nach Hanau sind wir an die Öffentlichkeit gegangen, haben darauf hingewiesen, können nicht noch mehr Menschen sterben und das Thema Rassismus ist ein gesamtgesellschaftliches Problem und deswegen wurde dieser Ausschuss ja überhaupt erst eingesetzt und deswegen haben wir gedacht, wir müssen gut vorarbeiten. Wir haben fast 100 Maßnahmen entwickelt, die wir in einer Agenda zusammengestellt haben mit klaren Zielen, mit Indikatoren, wann ist es erreicht, woran kann man merken, dass es besser wird. Und ich glaube, wir haben da was richtig Gutes vorgelegt, mit dem auch die Bundesregierung arbeiten kann, wenn sie will.
Gehen wir mal ins Detail. 100 Maßnahmen. Wie kann Rassismus in Bildung oder auf dem Arbeits- und Wohnungsmarkt bekämpft werden, Ihrer Meinung nach?
Ja, also wir haben natürlich in der Bildungsbereich ganz viele Themen, die kümmern sich um das Thema Weiterbildung von Lehrerinnen und Lehrern, die Bildungsinhalte in den Schulen, dass die rassismuskritisch sind, dass das reinkommt in das Studium von den Lehrerinnen und Lehrern, dass es an den Schulen entsprechende Whistleblower-Mechanismen gibt. Im Wohnungsbereich, da geht es mehr darum, das Antidiskriminierungsgesetz auf Bundesebene zu stärken, dass das besser geahndet werden kann, wenn Diskriminierung wirklich passiert, dass man da auch besser klagen kann, dass nicht nach 2 Monaten da der Anspruch verfällt, dass Verbände einen bei Klagen unterstützen können, weil Einzelpersonen oftmals weder das Know-how noch das Wissen dazu haben, dass das Thema Diskriminierung auch auf den öffentlichen Bereich ausgeweitet wird. Also beispielsweise, wenn das Jobcenter diskriminiert oder die Bundespolizei, dass man sich dagegen wehren kann. Das ist im Moment nur auf den privatrechtlichen Bereich beschränkt und so weiter und so weiter. Also, 100 Maßnahmen ist viel, weil auch in dem Bereich seit vielen Jahren nichts passiert ist.
Woher kommen denn Ihre Vorschläge genau?
Die haben Expertinnen und Experten entweder auf der Basis wissenschaftlicher Literatur erarbeitet oder beispielsweise im Bereich Antidiskriminierung gibt es vergleichende Studien zwischen den europäischen Ländern, weil das ganze Antidiskriminierungsrecht beruht auf einer europäischen Richtlinie, die Anfang der 2000er Jahre verabschiedet wurde. Da kann man in den letzten 20 Jahren ganz gut vergleichen, was in den unterschiedlichen europäischen Ländern passiert ist. Also da gibt es verschiedene Ansätze, wirklich zu gesicherten Empfehlungen zu kommen.
Jetzt ist es natürlich ein weiter Schritt, Antirassismus im Grundgesetz zu verankern. Wie schafft man es denn vielleicht im Kleinen, im Kopf, dass man was ändert, vom Mindset? Wie bekommt man eine Gesellschaft zum Umdenken Ihrer Meinung nach?
Ja, absolut. Aber es ist gar nicht so utopisch, weil Antirassismusklauseln gibt es schon im Land Brandenburg. In Sachsen-Anhalt wurde auch dieses Jahr eine Antirassismusklausel verankert in den jeweiligen Landesverfassungen. Und auch die Hansestadt Bremen diskutiert das mit der neuen Regierung, das zu machen. Das heißt, es ist auf jeden Fall möglich, das zu machen in Sachsen-Anhalt, auch unter CDU-Beteiligung.
Aber das heißt also ja noch lange nicht, dass danach auch wirklich was passiert. Also ich meine, das mag ja da drin stehen, aber das hat ja, der Effekt mag ja auch klein sein dann.
Ja, absolut, da gebe ich Ihnen recht. Ich wollte jetzt erstmal nur über das Thema, wie ist es möglich, die Verfassung zu ändern, zu sprechen. Ja, deswegen haben wir ja auch 100 Maßnahmen vorgeschlagen und nicht eine einzige. Es geht immer darum, entweder auf der Ebene der Institutionen anzusetzen oder im Alltag, indem man das Bewusstsein schärft, indem man Aufklärungskampagnen hat, indem man den Dialog ermöglicht, indem man in den Schulen etwas verändert, indem man etwas auf dem Arbeitsmarkt, in der Realität der Betriebe etwas verändert. Indem man Räume eröffnet, wo man über Rassismus reden kann, ohne dass die Leute gleich denken, sie werden damit als Rassist bezeichnet. Das ist eine ganz normale Abwehrreaktion, die oftmals dazu führt, dass Leute zumachen. Und deswegen ist es wirklich ein breiter Katalog an Maßnahmen, bis hin zu der Thematik, dass wir natürlich auch auf Bundesebene Institutionen brauchen, die das Thema einer Einwanderungsgesellschaft nachhalten.
Mhm. Würden Sie auch sagen, wir wissen zu wenig in Deutschland über Rassismus?
Ja, absolut. Also das ist ein Thema, das mag auch historische Gründe haben. Also es hat ja gerade erst angefangen, dass die Leute angefangen haben, darüber zu diskutieren, was in den 90er Jahren in den neuen Bundesländern passiert ist. Dass da was viele Leute haben das unter dem Thema Baseballschlägerjahre jetzt diskutiert. Also der Rassismus ist bei vielen Leuten da, indem es darum geht zu sagen, ja, also Menschen sind einfach ungleich und deswegen kann man die auch ungleich behandeln. Und diese Thematik zu diskutieren, die oftmals auch, sage ich mal, auf Einschätzungen beruht, keine Ahnung, eine Frau hat ein Kopftuch auf, die muss dann also automatisch vielleicht ganz anders sein, die passt nicht zu uns, der kann man nicht die Hand geben. All diese Themen, da müssen wir darüber reden und da müssen wir auch darüber sprechen, was ist Rassismus, was ist kein Rassismus, was ist sozusagen die Pluralität unserer Werte und was fällt alles darunter und wie kann man auch entspannt miteinander dieses Zusammenleben führen.
Also Herr Dilmargani, ich halte mal fest, Sie wollen ran an den strukturellen und an den institutionellen Rassismus, den es in Deutschland gibt, mit Ihrer Antirassismus-Agenda 2025. Ganz lieben Dank.
Ich wollte zumindest sagen, wir wollen es besprechbar machen.
Das ist richtig.
Und genau, ich danke Ihnen für die Möglichkeit, mit Ihnen darüber zu sprechen.
Aber immer doch, Fahad Dilmargani. Ganz lieben Dank, Vorsitzender des Vereins Deutsch Plus. Zusammen mit insgesamt 40 Verbänden wurde heute die Antirassismus-Agenda 2025 vorgelegt.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Männervereine mit Veranstaltungen und Traditionen, bei denen auch nur Männer mitmachen dürfen. Da gibt's einige. Katholische Männervereine zum Beispiel, Schützenvereine, Männergesangsvereine. Und es wird auch schon länger darüber gestritten, ob solche Vereine nicht doch auch Frauen mitmachen lassen sollten oder müssten sogar. Bei dem Fischerverein im bayerischen Memmingen, da wurde so ein Streit vor Gericht ausgetragen und das zuständige Amtsgericht hat heute entschieden, auch Frauen dürfen dort mitfischen beim traditionsreichen Memminger Fischtag. Johannes Döbbelt aus unserem Team hat sich's genauer angeschaut für uns. Worum geht's denn da eigentlich genau? Ist das auch so ein reiner Männerverein da in Memmingen?
Nein, also im Verein selber dürfen auch Frauen mitmachen. Laut dem Vereinsvorstand sind ungefähr ein Drittel der Mitglieder weiblich. Aber bei dieser berühmten und traditionsreichen Veranstaltung einmal im Jahr, also beim Memminger Fischertag, da dürfen bislang eben nur Männer mitfischen.
Dieser Memminger Fischertag, was passiert da genau?
Es ist ein großes Fest, 30.000 Besucher kommen dazu nach Memmingen jedes Jahr und der Höhepunkt ist dann das Ausfischen des Stadtbachs. Und das sieht auch echt ganz interessant aus auf den Bildern. Also die Fischer, die Männer springen in diesen Stadtbach rein, haben so eine Art Kescher dabei und dann versuchen sie damit eine Forelle zu fangen. 1.200 Fischer sind ungefähr mit dabei, die alle gleichzeitig morgens in diesen Bach reinspringen und wer am Ende die größte Forelle gefangen hat, der wird Fischerkönig. Frauen dürfen aber eben nicht mitfischen, laut der Vereinssatzung, sondern die dürfen nur so am Rand warten mit einem Kübel und die gefangenen Fische der Männer in Empfang nehmen und aufpassen, dass keiner wieder abhaut.
Mhm. Wer hatte dagegen geklagt?
Das ist eine Frau, die selbst Mitglied im Fischertagsverein ist. Christiane Renz heißt sie und die ist auch in Memmingen geboren und aufgewachsen.
Seit meiner Jugend wollen eigentlich immer wieder mal Mädchen und Frauen mitmachen, machen es zum Teil auch illegal, aber es soll einfach legal sein, dass die da mit rein dürfen.
Christiane Renz verweist da auf die Gleichberechtigung. Die hatte vor ihrer Klage auch schon versucht, über Anträge im Verein dieses Recht am Mitfischen zu erwirken. Hat aber nicht geklappt. Das hat der Verein immer abgelehnt. Der Verein sagt, diese Tradition, diese männliche Tradition ist schon sehr, sehr alt. Und der Verein hat auch immer darauf verwiesen, dass ein Verein sowas eben auch selber entscheiden solle.
Ja, aber seit heute ist klar, die Fischerin, also Christiane Renz, hat gewonnen. Zukünftig sollen auch Mädchen, Frauen damit fischen dürfen. Wie hat das Gericht diese Entscheidung begründet?
Laut dem Gericht ist diese männliche Tradition kein zulässiger Grund für eine Diskriminierung von Frauen. Die Richterin hat außerdem gesagt, der Verein habe eine Monopolstellung in Memmingen, weil er eben als einziger dieses berühmte Fischen im Stadtbach veranstaltet. Das Ganze habe eine hohe soziale Bedeutung in Memmingen und so sei der Verein eben an den Grundsatz der Gleichberechtigung gebunden.
Wie sind die Reaktionen auf dieses Urteil?
Ich habe mit beiden Seiten gesprochen heute. Einmal mit Michael Ruppert, das ist der erste Vorsitzende des Vereins und der ist nicht begeistert.
Wir sind heute schon sehr verwundert, weil wir das Thema Vereinsautonomie hier stark beschränkt sehen, weil wir große Auswirkungen auf viele Vereine sehen. Wir sind ja nicht der einzige Verein, der in einzelnen Kategorien nur mit einem Geschlecht unterwegs ist.
Also als Beispiel nennt Michael Ruppert einen Landfrauenverband, wo ja dann auch schon der Name sage, wer da Mitglied sein darf und wer nicht.
Aber die Klägerin Christiane Renz, die ist heute natürlich happy.
Ja, also sie sagt, sie ist äußerst glücklich über das Urteil und sie hofft, dass das Auswirkungen auf andere Vereine haben könnte, wo heute eben auch noch Frauen oder andere Gruppen nicht bei allem mitmachen dürfen.
Sollte jeder bei örtlichen Festen und Veranstaltungen einfach mitmachen dürfen und nicht quasi nach Geschlecht ausgewählt oder was auch immer, ja. Und von dem her ist das einfach ein Vorbild.
Das Urteil ist aber noch nicht rechtskräftig. Der Verein will sich erst noch in seinen Gremien beraten, ob er jetzt in die nächste Instanz gehen will. Wenn es bei der Entscheidung jetzt bleiben sollte, dann will Christiane Renz beim nächsten Stadtbachfischen auf jeden Fall dann selber mit in den Bach springen und auch mitfischen.
Ja, also auf jeden Fall dürfen Frauen mitfischen beim traditionsreinen Fischertag im bayerischen Memming. Das hat heute das zuständige Amtsgericht dort entschieden. Ich meine, das ist natürlich ein Dorf. Hoffentlich geht das da alles gut. Man weiß, was für eine Eigendynamik so Sachen da irgendwie annehmen können. Johannes Döbbelt mit den Einzelheiten dazu.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Fälle von sexualisierter Gewalt gegen Kinder haben uns ja in den letzten Monaten immer wieder beschäftigt. Erst der massenhafte Kindesmissbrauch auf einem Campingplatz in Lüchte in Westfalen, dann ein riesiges Netzwerk von Kinderpornografie mit dem Zentrum in Bergisch Gladbach bei Köln. Da war es fast schon erwartbar, dass viele schärfere Gesetze gefordert haben. Heute hat Bundesjustizministerin Christine Lambrecht einen Entwurf dazu vorgelegt und den schauen wir uns zusammen mit Matthias Wurms aus den Deutschlandfunk Nova Nachrichten an. Was soll sich denn ändern?
Also, es geht vor allem um drei Bereiche. Erstens sollen die Strafen härter werden, zweitens sollen die Ermittler mehr Möglichkeiten bekommen und drittens sollen die Verbrechen jetzt anders genannt werden. Das heißt, im Gesetzestext steht jetzt immer statt Kindesmissbrauch sexualisierte Gewalt gegen Kinder.
Diese Umbenennung, ist die denn so entscheidend?
Naja, es ist tatsächlich jedenfalls umstritten. Also die meisten sagen, und dazu gehört auch die Justizministerin, wenn wir von sexualisierter Gewalt reden, dann sagen wir deutlicher, worum es geht, nämlich um Gewalt, in diesem Fall gegen Kinder. Aber es gibt andere, wie die Rechtsprofessorin Tatjana Hörnle. Sie gilt als eine der führenden Sexualstrafrechtlerinnen in Deutschland. Und sie hat im Interview mit der TAZ gesagt, das sei irreführend.
Wieso? Es geht um Gewalt?
Ja, aber es geht eben oft nicht um Gewalt, wie wir sie sonst verstehen und wie das Wort auch juristisch verwendet wird, sondern es geht tatsächlich oft eben wirklich um Missbrauch, weil Menschen die Abhängigkeit von Kindern und Jugendlichen ausnutzen. Priester zum Beispiel, Lehrer, Trainer oder eben meistens sogar Eltern und andere Verwandte. Und da sagt Tatjana Hörnle, dass sich viele Täter, gerade die Manipulativen, die eben gar keine körperliche Gewalt ausüben, dass die sich womöglich gar nicht angesprochen fühlen von dem Begriff sexualisierte Gewalt. So, dann kann man auf der anderen Seite natürlich auch argumentieren, dass es keinen sexuellen Gebrauch von Kindern gibt und dass es deshalb auch keinen sexuellen Missbrauch geben kann.
Okay, also da gibt es ein bisschen Meinungsdifferenzen bezüglich des Wordings, aber unabhängig davon sollen die Strafen verschärft werden.
Ja, und zwar soll sexualisierte Gewalt gegen Kinder künftig grundsätzlich ein Verbrechen sein. Bisher gilt das in leichteren Fällen nämlich noch als Vergehen. Und die Änderung würde dazu führen, dass die Mindeststrafe für jede Form von Kindesmissbrauch nicht mehr bei einem halben Jahr liegt, sondern bei einem ganzen Jahr. Und die Höchststrafe würde von 10 auf 15 Jahre steigen.
Korrigiere mich gerne, aber das war die Forderung vor allem von CDU und CSU, oder?
Ja, stimmt, genau. Und da sagen jetzt auch manche, die Lambrecht sei eingeknickt. Sie wollte das nämlich erst nicht. Das Ganze ist auch nochmal heikler, als es erstmal aussieht, weil es dann nämlich auch schon als Verbrechen gelten würde, wenn man zum Beispiel ein Mädchen durch die Kleidung über die Brust streift oder einem Jungen über den Schritt. Und da sagt die Sexualstrafrechtlerin Hörnle, dadurch könnte die Möglichkeit wegfallen, eben solche leichten Fälle von Missbrauch auch leicht zu bestrafen.
Aber Auslöser der Änderung jetzt, da waren ja die Fälle von Lüchte und Berges-Gladbach und die sind ja alles andere als leicht.
Nee, die sind gar nicht leicht. Aber das Ding ist, die sind eben auch jetzt schon ein Verbrechen, weil es da um schweren Kindesmissbrauch geht. Deshalb sagen Kritiker an dem Punkt, dass es da um Symbolpolitik geht und nicht wirklich um Inhalte. Ja. Und anders ist das zum Beispiel bei Besitz und Verbreitung von Kinderpornografie. Da würden die Strafen mit dem neuen Gesetz tatsächlich härter. Und außerdem ist spannend, in dem neuen Gesetzestext steht drin, die Verjährungsfrist bei allen Fällen von sexualisierter Gewalt gegen Kinder soll verlängert werden. Die soll nämlich überhaupt erst anfangen, wenn das Opfer 30 Jahre alt ist. Und schließlich soll im erweiterten Führungszeugnis immer und lebenslang drinstehen, wenn man wegen sexualisierter Gewalt gegen Kinder oder Kinderpornografie verurteilt worden ist. Und das ist das Führungszeugnis, was man vorlegen muss, wenn man mit Kindern arbeiten will.
Aber es muss ja noch ein bisschen weiter vorher darum gehen, erstmal die Täter zu finden.
Stimmt. Und da kommt der andere Punkt, dass die Ermittler mehr Möglichkeiten kriegen sollen, zum Beispiel bei der Überwachung von Verdächtigen und zum Beispiel beim Anordnen von Untersuchungshaft. Und dann sollen auch Polizistinnen und Polizisten und eigentlich alle in der Justiz, die mit Kindern zu tun haben, auch besser aus- und fortgebildet werden, damit sie für das ganze Thema sensibler werden. Aber da muss man wieder sagen, Polizei und Jugendämter sind Sache der Länder. Da wird so ein Bundesgesetz auch nicht viel ändern.
Bundesjustizministerin Lambrecht hat heute einen Gesetzentwurf vorgelegt, mit dem die Strafen für sexualisierte Gewalt gegen Kinder verschärft werden sollen. Einzelheiten dazu von Matthias Wurms aus unserer Nachrichtenredaktion.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Es wird vermutlich nicht so schnell vorkommen, dass wir aus der Haustüre rausgehen und da plötzlich ein Eisbär steht. Keine norwegischen Verhältnisse bei uns. Vielleicht ist das aber auch ganz gut, denn das habt ihr mitbekommen letzte Woche, da wurde ein Camper im norwegischen Spitzbergen angegriffen und getötet von einem Eisbären, weil der Campingplatz genau in einer Futterroute dieser Bären liegt. Wir haben uns gefragt, wie schützen sich die Menschen dort vor solchen Eisbärangriffen? Und ich habe darüber mit Dirk Mengedoth gesprochen. Er arbeitet für das Alfred-Wegener-Institut als logistischer Koordinator für Landexpeditionen in der Arktis und er schult unter anderem auch Personal zum Schutz vor Eisbären. Sagen Sie diesem Personal da niemals in die Nähe eines Eisbärens kommen?
Ja, durchaus. Das sagen wir Ihnen, aber das ist so leicht natürlich auch nicht zu machen in der Arktis, weil das nun mal das Gebiet ist, wo Eisbären natürlich vorkommen. Mhm. Deswegen schulen wir die Leute in erster Linie darum, Konflikten komplett aus dem Weg zu gehen. Meistens darin, dass wir sagen, sobald ihr das übersehen könnt, haltet euch ganz fern. Mhm. Also nicht nur nicht zu nahe kommen, sondern wenn es irgendwelche Eisbären oder sowas gemeldet sind, dann könnt ihr nicht ins Feld gehen zum Arbeiten.
Wann greift denn so ein Eisbär in der Regel an?
Das ist eine sehr gute Frage, weil er in der Regel gar nicht angreift. Weil Eisbären in erster Linie davon getrieben werden, weil sie neugierig sind. Und deswegen erstmal gucken kommen, was überhaupt im Feld passiert, was sie nicht so kennen. Und dadurch, dass wir nicht direkt zu ihrem Beuteschema gehören, sind wir erstmal auch noch keine Beute, sondern nur einfach erstmal ein interessanter Gegenstand, was zu erkunden gilt. Also der Eisbär hat grundsätzlich Vorfahrt in der Arktis, weil er schon länger dort ist als wir. Mhm. Deswegen geht davon eigentlich keine Gefährdung aus, sondern nur, wenn quasi der Eisbär selbst in Bedrängnis gerät, oder etwas Ungewöhnliches passiert. Und das sind dann diese gefährlichen Momente, die wir aber als Menschen nicht vorhersehen können, weil wir einen Eisbären nicht deuten können. Das ist ja so anders als beim Hund oder einer Katze, wo wir ja schon etwas gewöhnt sind, wie die Signale sind von diesen Tieren. Das ist beim Eisbären ganz anders und deswegen kann man sich da sehr vertun. Mhm. Also man kann es nie im Vorhinein wissen, ob es ein harmloser Eisbär ist oder ein hungriger und gefährlicher.
Jetzt nehmen wir mal an, wir haben so einen hungrigen und gefährlichen und der hat dann auch ein Interesse an uns. Wie verhalten wir uns?
Wenn es nicht anders geht, ist es so, dass alle Leute, die außerhalb eines Ortes in der Arktis sind, auf jeden Fall ein Gewehr dabei haben. Insbesondere aber auch eine Signalpistole. Mhm. Die Signalpistole ist eigentlich das Mittel der Wahl, weil es ordentlich viel Lärm macht und viel Licht gibt, was den Eisbären ablenkt. Und bei einem sich normal verhaltenden Eisbären ist das eigentlich ausreichend, um ihn wieder in die Flucht zu schlagen.
Also Abschreckung.
Richtig.
Und was ist mit sowas wie Totstellen?
bitte nicht. Also ein Eisbär darf nicht nah an einen herankommen. Das gilt zu vermeiden. Aber wie gesagt, in 98% aller Fälle kann man es vermeiden. Das war bei dem Camper auf dem Campingplatz leider anders. Aber wenn man sich sonst im Feld bewegt, ist eigentlich geboten, die ganze Zeit so gut aufzupassen, dass man in die Situation gar nicht erst kommt. Weil in der Situation, wenn es zu gefährlich wird, letztendlich nur noch es möglich wird, den Eisbären zu erschießen. Dafür sind die Leute gerüstet und das passiert auch ab und zu. Gerade in der Arktis gibt es immer wieder Unfälle mit Eisbären, wo allerdings der Eisbär stirbt. Mhm. Das kommt nicht bis nach Deutschland, aber das ist leider sehr, sehr üblich. Aber auch das gilt zu vermeiden, weil der Eisbär aus guten Gründen sehr streng unter Schutz steht.
Was kann man denn im Vorfeld tun, sagen wir mal präventiv, damit sich Mensch und Eisbär gar nicht erst begegnen oder damit der Eisbär vielleicht gar nicht erst in die Siedlung kommt?
Dass er nicht in die Siedlung kommt, ist fast nicht zu vermeiden. Dadurch, dass es aber meistens in Siedlungen nicht nur attraktive Gerüche gibt, sondern eben auch Lärm durch Maschinen und Ähnliches und auch strenge Gerüche durch Öl und Benzin und Ähnliches, ist es durchaus etwas, wo der Eisbär nicht unbedingt freiwillig hingeht, sondern sich auch schon im Vorfeld abschrecken lässt. Und ansonsten gilt für alles, das gilt sowohl für Siedlungen als auch für Feldcamps, als auch für einzelne Hütten, ist nur gute Bewachung. Man muss die ganze Zeit jemanden haben, der auf Wache steht und den Eisbären früh genug kommen sieht.
Haben wir wieder was gelernt. Dank Dirk Mengedoth vom Alfred-Wegener-Institut.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Montag bis Freitag, immer zwischen 18 und 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.